Wir haben uns ja jetzt an zwei Sonntagen mit einem Thema beschäftigt, wo man eigentlich sagen könnte, ja, vielleicht ist das so ein Thema, was die Frommen interessiert und für Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, irgendwie nicht relevant ist. Ich glaube, dass diese Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, wirklich Themen sind, die am Ende eine Substanz haben und dass darin Fundamente gelegt sind, die entscheidend sind für das, was das menschliche Leben ist und was das menschliche Leben ausmacht. Der erste Gedanke war ja, Gott spricht. Das ist ja auch unser Jahresthema für das Jahr, was vor uns liegt. Und das ist eben so der Gedanke auch, dass der Mensch in dieser Welt einen Ursprung hat und dieser Ursprung ein Anliegen hat. Es ist Gott nicht egal, was aus seiner Welt wird. Es ist Gott nicht egal, was aus seiner Schöpfung wird. Gott spricht, und das gehört ja dazu, dieses Dabare, und es wahrt, also das Sprechen ist auch ein Handeln. Aber dass Gott spricht, ist eben auch das Bekenntnis, dass Gott mit seinem Volk, dass Gott mit seinen Menschen, dass Gott mit seiner Welt noch etwas vorhat und er nicht aufhört zu reden. Wenn Eheleute dann in die Paartherapie gehen, ist das meist so das Erste, was dann rauskommt. Ja, wir reden nicht mehr miteinander. Wir haben keine Zeit mehr miteinander dann ins Gespräch zu kommen, weil vielleicht der Terminkalender zu voll ist, aber oft ja, weil mein Gegenüber, weil der andere mir irgendwie egal geworden ist. Gott ist seine Welt nicht egal. Wir sind Gott nicht egal. Darum spricht Gott nicht nur zu Beginn dessen, was wir Welt und Leben nennen, sondern bis zum heutigen Tage. Und von daher, und das ist der nächste Punkt, geht es darum, der Mensch hört, Schema Israel, Yahweh ist einer. Yahweh ist dein Gott. Und in diesem Hören geschieht dann etwas mit dem Menschen und für den Menschen. Und das ist was ist das? Ich glaube, das ist das Leben. Denn dort, wo der Mensch aus seiner eigenen Idee heraus und aus seinen eigenen Maßstäben heraus bestimmt, was das Leben ist, da kommt er sehr schnell dann auch auf einen Weg, der nicht gut ist. Gott hat Maßstäbe für unser Leben und die Frage ist, ob ich dahin hören will, ob der Mensch hört. Und heute ist ja das Thema, Gott erwählt ein Volk. Gott erwählt ein Volk. Wer von euch hat denn früher auf dem Bolzplatz irgendwie Fußball gespielt? Und wie habt ihr dann die Mannschaften gewählt? Gar nicht? Wer war das? Steffen, komm mal nach vorne. Für die, die es nicht wissen, wie es geht. Also darin waren wir uns im Westen und im Osten ja wohl dann doch irgendwie, moin, wir haben uns noch gar nicht gesehen. Ne? Darin waren wir uns im Osten und im Westen ja irgendwie doch gleich. Tipptopp heißt das. Ne? Und wie ging das bei euch?
Ja, also, Tipp.
Und dann Top. Tipp. Und ging das bei euch auch?
Ja, klar.
Ja, okay. Top. Und dann weiter, du bist dran. Nein, ja. Ich probiere es so. Na, ich bin oben, ich habe gewonnen. Danke. Also, wenn man erwählt, gibt es ja unterschiedliche Weisen, wie man das machen kann. Bei so einem Fußballspiel am Bolzplatz hat man das oft gemacht und dann hat man halt gewählt. Und das war, vermute ich mal, im Westen wie im Osten auch irgendwie gleich. Wenn du gewonnen hast, Steffen, wen hast du dann gewählt?
Einen Freund.
Ein Freund? Also den besten Torwart. Also normalerweise läuft das ja so, okay, wenn es gemischte Mannschaften dann waren, dann gab es nochmal andere Beweggründe, diese vielleicht zu wählen. Aber normalerweise war das ja immer so, man wählt sich den Besten aus. Und dann ist die andere Mannschaft eben dran und ist natürlich immer doof für die, die am Ende übrig bleiben. Wer von euch ist immer übrig geblieben? Ja, ist ein blödes Gefühl, ne? Und dann irgendwann gibt es ja so einen Streit dann auch, wer muss denjenigen nehmen und Erwählung ist eben oft so die Auswahl der Fitten. Also die werden gewählt und die anderen müssen dann irgendwie auch genommen werden, für die dann ein doofes Gefühl, es sei denn, es kommt eine andere Motivation herein. Aber wenn es jetzt einfach nur ums Fußballspielen geht, dann hat man eben so gewählt, man hat geguckt, wer eben der Beste ist, der an diesem Tag da mitspielt. Und wenn wir über Erwählung nachdenken, dass Gott ein Volk erwählt, wir haben ja gerade ein paar Verse gehört, dann werden wir eben mit auch ins Buch Deuteronomium genommen. Das Buch Deuteronomium, also das zweite Gesetz, wird ja geschrieben, Israel ist dann durch die Wüste gewandert, man war schon kurz vor dem gelobten Land, aber dann musste man nochmal 38 Jahre durch die Wüste wandern, also insgesamt 40 Jahre, und dann stand man eben kurz vor der Einnahme des Landes. Mose durfte reinschauen, durfte aber nicht hineingehen, und in diesem Zusammenhang begegnet uns dann eben nochmal auch dieser Gedanke der Erwählung. Wir haben ja am letzten Sonntag dann auf die Schema Israel gehört, und an die Schema Israel, also an das höhere Israel, schließt sich dann eben auch an, dass Gott ein Volk dann beruft. Und diese Berufung hat ja auch einen Grund. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Dich hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist ein kleines unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit sein Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. So lesen wir es dann in Deuteronomium 7. Was uns hier begegnet, ist eben diese Aussage, Gott hat ein Volk, sein Volk erwählt, aus allen Völkern. Und das ist irgendwie, naja, die werden da oben nicht tiptop gespielt haben, aber irgendwie, er durfte wählen und er hat sich ein Volk erwählt. Und die erste Botschaft ist hier, er hat sich eben nicht den besten Torwart genommen, nicht den besten Stürmer, nicht der am fittesten ist, sondern er hat sich, ihr habt euch ja gewählt, gemeldet, er hat sich den Manne genommen und die Rier, die früher immer übrig geblieben sind. Er sucht sich Leute raus, er sucht sich ein Volk raus, was eben nicht hervorsticht durch besondere Leistungen, sondern er sagt, ich liebe euch, weil ihr die Geringsten wart. Im Neuen Testament begegnet uns ja dieses Motiv auch nochmal. Und das ist ja die Frage, wenn man erwählt wird, möchte man das? Möchte man aus so einem Grund erwählt werden? Weil ich der Geringste bin unter denen, die da auf dem Platz stehen? Also eine Mitleidsnummer oder was? Wir werden uns ja, die Ines hat es ja auch schon angesagt, ihr findet da draußen ja auch noch ein paar Flyer, wir werden uns ja in diesem Jahr mit den jüdischen Wurzeln des Glaubens auch beschäftigen und eben auch mit solchen Fragen dann auch beschäftigen. Und für mich ist das auch wichtig, weil ich glaube, dass in dieser Beschäftigung mit dem, worin unsere Wurzeln liegen, und das sind eben auch diese Geschichten, das Christentum fängt ja nicht mit Jesus Christus an, in diesen Geschichten begegnet uns eben etwas, was uns auch zum, jetzt könnte man sagen, Wohl oder uns zum Heil dient. Naja, wir haben jetzt hier die Begründung gehört. Gott erwählt ein Volk und er wählt es eben nicht, weil es das Größte und das Vornehmste ist, sondern weil es das Geringste ist. Das ist so die Begründung auf Gottes Seite. Aber seitdem buchstabiert Israel auch daran rum, was das denn ist und was das denn bedeutet und was das denn soll. Natürlich, die Begründung Gottes haben wir gehört, warum er dieses Volk erwählt hat. Aber wozu hat er es erwählt? Und Erwählung ist ja oft so ein Thema, wo ich dann sagen kann, naja, und seien wir mal ehrlich, es gab nicht wenig Zeiten und nicht wenig Momente, wo wir uns als Erwählte Gottes so ein bisschen erhaben gefühlt haben, also so herausgehoben. Und das Christentum hat immer einen besonderen Reiz für die, die eben auf dem Fußballplatz nicht als erstes gewählt wurden. Und dann konnte man, und das ist dann was so tiefenpsychologisch oder was so psychologisch dann auch passiert ist, dann konnte man dem anderen das ja auch mal irgendwie so ein bisschen heimzahlen. Auf dem Fußballplatz werde ich zwar nicht gewählt, aber ich bin erwählt in der Gemeinde und du bist ja nicht da, deswegen du nicht. Also erwählt sein führt manchmal dazu, dass man sich so eben herausgehoben fühlt, also irgendwie besser fühlt. Gott hat mich erwählt. Ja, dass das vielleicht einen Grund hat, der etwas mit dem zu tun hat, was wir gerade gehört haben, das vergessen wir und verschweigen wir. Aber Israel denkt seit, ich sag mal, diesen Tagen darüber nach, bis zum heutigen Tage, was ist das denn? Und Israel hat auch gemerkt, dass diese Erwählung ja, sie schon besonders gemacht hat, aber diese Besonderheit eher auch sehr oft negativ gesehen wurde. Und bis zum heutigen Tage, wenn ich so Gespräche führe und wenn man dann irgendwie aufs Judentum kommt, kommen dann immer so merkwürdige Töne dann auch da rein. Nach dem Holocaust hat ein überlebender Jude gesagt, er hätte, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, eigentlich die Schnauze voll, Gott könnte sich doch jetzt mal langsam ein anderes Volk erwählen. Also Erwählung ist nicht immer etwas, was dann nur erhebt und groß macht, sondern es führt dann auch in dieser Welt dazu, dass es Gegenwind gibt. Und der Antisemitismus, der uns ja immer wieder auch begegnet, der hat auch etwas mit dieser Erwählung zu tun. Und wir kennen ja diese Geschichten aus dem Alten Testament, Josef und seine Brüder. Also Erwählung ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Warum und wozu erwählt uns Gott? Für mich ist bei diesem Nachdenken ein jüdischer Religionsphilosoph sehr wichtig geworden und der wird euch dann in den nächsten Wochen auch immer wieder begegnen, denn das, was ich so über das Judentum, ich sag mal, weiß und sage, hat viel mit diesem Mann zu tun. Es ist Martin Buber. Ich weiß nicht, wer von euch Martin Buber kennt, ein jüdischer Religionsphilosoph, der sehr, sehr klug und sehr weise auch darüber nachgedacht hat, was es eben bedeutet, auch Jude zu sein und als Jude zu leben. Und Martin Buber beschreibt das dann so. Die Berufung Israels zum Volk Gottes, das ist eine Berufung zu einem Dialog. Sein Ich und du, da hat er auch viel drüber geschrieben, geht im Endeffekt dahin zurück. Die Berufung Israels, sagt er, ist am Ende eine Berufung zu einem Dialog. Und dieser Dialog, der beinhaltet eben zum einen das Gespräch mit Gott. Das ist in Israel, oder das ist für Israel natürlich wichtig, und wer mal in Israel war und wer Israel dann so kennt, der wird das ja immer wieder auch sehen, dass man in der, dass der Dialog mit Gott etwas Zentrales und Wesentliches ist. Ich meine, wir sind da nicht so, aber als wir vorhin mit dem Singen fertig waren und die Lesung begonnen, was haben wir gemacht? Uns hingesetzt. Da wird ein frommer Jude nie drauf kommen. Nie. Weil es wird Wort Gottes verlesen. Und ihr kennt das ja vielleicht so von der Klagemauer, wenn die Juden davor stehen und beten, dann stehen die ja nicht irgendwie so und beten Gott an, sondern es ist immer so diese Bewegung dabei. Die gehört dazu. Warum? Weil wenn man Gott begegnet, und das ist bei uns ja so ein bisschen verloren gegangen, dann steht man eben nicht da, wie geht's denn dir heute? Und irgendwie die Beziehung Israels zu Gott, also des frommen Israels zu Gott, ist erfüllt von einer Ehrfurcht, die sich auch ausdrückt in einem Dialog, der zuallererst darin besteht, dass man hört. Schema Israel, höre Israel. Und Martin Buber beschreibt das so als Grund der Erwählung, als ein Zeichen für die Völker, dass dieses dialogische Prinzip, dass das Ich-Du eben etwas ist, wofür Gott auch steht, aber nicht nur in der Beziehung zwischen Gott und Menschen, sondern auch in der Beziehung zwischen den Menschen. Wer sich mit Martin Buber beschäftigt und diesem Ich und Du, der wird entdecken, es geht eben auch sehr stark um diese Beziehung zwischen den Menschen, um den Dialog zwischen den Menschen. Und Martin Buber sagt, dieser Dialog hört auf, egal ob zu Gott oder zu Menschen hin, in dem Augenblick, wo der Mensch aus seinem Mitmenschen oder aus Gott ein Objekt macht. Also nicht mehr wirklich dialogfähig ist, sondern der andere eigentlich schon behaftet ist mit dem, was ich von ihm weiß und was ich über ihn denke. Und indem ich ihn zu jemand mache, der mir zu dienen hat. Gott ist der, den ich eben meine Anliegen bringe, damit er mir. Und dann ist man immer in dieser Gefahr, eben aus Gott ein Objekt zu machen. Und dann hört Dialog auf. So ist das auch in der Beziehung unter uns Menschen. Wenn wir unser Gegenüber zu einem Objekt machen, dann hört Dialog auf. Und Martin Buber sagt, im Israel ist dazu gerufen, dafür ein Zeugnis zu sein und das zu leben in dieser Welt, dass Dialog Grundlage auch menschlichen Miteinanders ist, untereinander, aber auch Grundlage ist für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Darum Gott spricht und darum der Mensch hört. Und das ist das, was eben für Martin Buber so wesentlich ist, darum wurde Israel erwählt, um dafür in dieser Welt ein Zeugnis zu sein. Denn wenn wir aufhören, mit Gott zu reden, sondern nur noch als die auftreten, die wissen, was Gott sagt, weil wir aus ihm ein Objekt gemacht haben und ja, natürlich, dann geht es schief. Dann geht es in dieser Welt zu einem Gegeneinander, zu einem tödlichen Gegeneinander, weil wir dann gegenseitig uns versuchen, unsere Erkenntnisse von Gott um die Ohren zu hauen und den anderen dann klein machen, weil wir wissen ja, wie Gott ist. Und deswegen gehört zu diesem oder ist bei diesem Dialog wichtig, dass wir hören. Und ich hatte das ja, glaube ich, am letzten Sonntag gesagt, wenn du immer aus dem Himmel nur Applaus bekommst und der liebe Gott sagt, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, du bist auf dem richtigen Weg und. Dann würde ich mal an meiner Gebetspraxis arbeiten. Das ist nicht Gott. Gott bringt Leben durcheinander. Gott ist nicht der, der dein Leben absichert. Da müssen wir nur die Bibel lesen und wir entdecken sehr schnell, Gott ist der, der dein Leben durcheinander bringt. Der auf einmal das Leben vom Kopf wieder auf die Füße stellt. Der auf einmal wieder ganz andere Maßstäbe hat. Der auf einmal dann sagt, ja, natürlich ist das in dieser Welt so, aber bei mir ist es so. Wenn Gott spricht, dann bringt er sehr oft das Leben durcheinander. Er sagt ja zu mir als Mensch, weil er mich liebt. Aber deswegen segnet er nicht alles ab, was ich als Mensch tue. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Aber Jesus, in deiner Gegenwart muss ich auch nicht so bleiben, wie ich bin. Und das ist das, was in diesem Dialog mit Gott passiert, dass dort Beziehung gewagt wird. Dietrich Bonhoeffer, wir haben in dieser Woche am Mittwoch seinen 120. Geburtstag gefeiert. Dietrich Bonhoeffer hat sich auch mit diesem Thema der Erwählung sehr beschäftigt. Und er hat gesagt, Erwählung ist zuallererst nicht, dass wir zu etwas erwählt sind, also er kommt jetzt vom Neuen Testament her, nicht, dass wir zu etwas erwählt sind, sondern dass wir in jemand hinein gewählt wurden. Die Erwählung, die uns im Neuen Testament begegnet, ist eine Erwählung in Christus hinein, in diese Christusbeziehung hinein. Das ist das A und O dann auch des menschlichen Glaubens und der menschlichen Antwort. Alttestamentlich beruft Gott noch ein Volk. Neutestamentlich, und das ist der Wandel, der dann geschieht, beruft Gott einzelne Menschen in die Nachfolge. Und daraus wird ein Volk. Und Dieser Ruf in die Nachfolge ist eben ein Ruf in eine Beziehung hinein. Die Erwählung in eine Beziehung hinein. Und dazu kann der Mensch sich dann verhalten. Und diese Erwählung in diese Beziehung, und das haben die Jünger alle erlebt, das haben Christen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden erlebt, immer wieder, dieser Ruf in diese Beziehung hinein ist nicht, naja, jetzt habe ich einen großen Bruder, das war ja früher vielleicht auch wichtig auf dem Pausenhof, wenn es dann irgendwie von den Gleichaltrigen irgendwie Kloppe gab, dann war es gut, wenn man einen großen Bruder auf der Schule hatte, auf dem Schulhof hatte. Den konnte man dann holen und der hat dann die anderen versohlt und dann war für die Zukunft Ruhe, weil man musste nur sagen, ihr wisst, mein großer Bruder, und wenn der kommt, habt ihr ein Problem. Jesus ist nicht dein großer Bruder, der deine Probleme löst. Jesus ist nicht der, den wir dann immer ranrufen können, damit unser Leben gelingt. Jesus ist nicht der, der unser Leben dann schützt von allen Seiten, sondern Jesus ist der, der unser Leben erhält, durch alle Stürme hindurch, sogar durch den Tod hindurch. Deswegen war das für Bonhoeffer wichtig. Der erste Punkt war, in Christus hinein berufen zu sein, dass die zweite Berufung eben nicht ist, ich bekomme so einen großen Bruder, einen mächtigen Bruder an die Seite, der mich überall dann beschützt, sondern ich bekomme einen Hirten an die Seite, der mich manchmal auch wirklich stramme Pfade gehen lässt. Wenn du einen Gott suchst, der dann, und das war ja so, sagen wir, bei den Römern, bei den Griechen, in anderen Religionen, in puncto Erwählung so der Fall, dann musst du dahin gucken, weil da erwählen die Götter und dann hast du eben einen großen Bruder, einen starken Bruder an deiner Seite. Aber das ist Jesus nicht. Wir sind erwählt in Christus hinein, sagt Bonhoeffer. Und das Zweite ist, diese Erwählung ist Verunsicherung. Und dann der dritte Punkt, und das ist dann der zweite Punkt bei Martin Buber in Bezug auf das Ich-Du, nicht nur die Beziehung zu Gott hin, sondern auch die Beziehung zu den Menschen hin. Nicht nur das Gespräch, der Dialog zu Gott hin, sondern auch der Dialog zum Menschen hin. Das ist der Sinn der Erwählung. Das beschreibt Bonhoeffer dann so, dass wir dazu gerufen sind, ein Leben für den anderen zu leben. Ein Leben für den anderen zu leben, auch wenn es teuer wird, auch wenn es problematisch wird. Ein Leben für den anderen zu leben. Bonhoeffer hat das ja so beschrieben. Er hat ja gesagt, dass Kirche Jesu Christi ist nur Kirche, indem sie Kirche für andere ist. Indem wir ein offenes Haus haben für Menschen, für unterschiedliche Menschen. Und das wollen wir ja hier auch miteinander leben. Wir wollen offen sein, ein offenes Haus haben für Menschen, um mit ihnen in ein Gespräch zu kommen. Nicht, um sie dann als, meinetwegen, Missionsobjekt zu sehen und ihnen dann unsere Wahrheiten angedeihen zu lassen. Ja, wir dürfen auch unsere Wahrheit bezeugen, aber unser Gegenüber ist ein Subjekt, kein Objekt. Unser Gegenüber ist ein Mensch, zu dem wir ein Gespräch suchen sollen und das wir nicht zutexten sollen. Und wenn Gott ein Volk erwählt, und er hat es mit Israel getan, dann geht es darum, dass Gott will, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. An den unterschiedlichsten Stellen. Und wir sehen ja gerade in dieser Welt, wo diese Gespräche enden, was dann kommt und was dann geschieht. Und Israel ist dazu berufen, dafür ein Zeugnis zu sein. Und sie machen es an vielen Stellen gut. Sie machen es an vielen Stellen nicht gut. Aber auch wir sind dazu berufen, neutestamentlich, dann nicht als Volk, sondern jeder Einzelne für diesen Dialog zu stehen. Dass wir mit Gott reden, auf ihn hören und mit Menschen im Gespräch bleiben. So wie Jesus dann eben zu den Armen und Elenden und Kranken gegangen ist und sie gefragt hat, was willst du, was brauchst du? Und interessanterweise in der Gegenwart Jesu sind die Menschen dann nicht darauf gekommen, dass sie gesagt haben, naja, irgendwie ein Häuschen und eine Haushälterin oder so wäre irgendwie ganz nett, sondern sie haben gewusst und haben gemerkt, in dieser Gegenwart, in der Gegenwart bei diesem Jesus von Nazareth, da geht es um lebenswesentliche, notwendige Dinge. Und darüber haben sie gesprochen. Wenn Gott ein Volk erwählt, dann tut er das aus reiner Liebe und aus reiner Gnade. Nicht, weil wir beim Fußball so einen guten Ruf haben, dass wir immer als erstes oder zweites gewählt werden, weil wir die Cracks sind. Nein, Gott beruft aus Liebe und aus Gnade. Und gerade die, die in dieser Welt oft so am Rand steht, die ruft er, um dann ihm nachzufolgen. Und sie ruft er, um in einem lebendigen Gespräch zu sein und zu bleiben. Zu ihm hin und zueinander hin. Und wo uns das gelingt, da wird diese Erde, da wird dieser schmale Fleck, den wir hier bewohnen, ein anderer Ort werden, ein Ort zum Leben. Denn das ist das, was wir Menschen ja auch brauchen. Nicht, dass dann jemand kommt und sagt, hättest du mal, habe ich dir doch gleich gesagt, wenn du nur, dann können wir alle in den, sag mal, schwierigen und dunklen Situationen gut und gerne darauf verzichten. Was wir dann brauchen, ist, dass da jemand kommt und fragt, wie kann ich dir helfen? Und ich glaube an einen Gott, der den Menschen hilft. Nicht so, wie wir uns das wünschen und vorstellen, aber immer so, dass am Ende das Leben siegt. Immer so, dass sogar durch den Tod hindurch das Leben verkündet werden kann. Und darum, ich will dir folgen. Dazu habe ich mich entschieden. Niemals zurück, niemals zurück. Ob jemand mit mir geht, ja, brauchen wir, aber das ist nicht die Entscheidung. Ich will dir folgen, niemals zurück. Und dann schleppe ich die Schuld meines Lebens mit mir rum und vielleicht komme ich auf die dumme Idee, weil irgendwelche Menschen mir das beigebracht haben, jetzt wäre ich der Liebe Gottes nicht mehr wert. Ich lasse die Schuld hinter mir, denn das Kreuz steht vor mir. Und darum, auf dem Weg durch diese Welt, lasse ich mir den Blick, den Mose ins gelobte Land hat, nicht nehmen. Das hatten wir auch vor kurzem. Sondern wir dürfen von dem gelobten Land schon etwas sehen und schmecken. Und deswegen niemals zurück, niemals zurück. Wir wollen Jesus folgen auf dem Weg, den er uns bestimmt. Wenn es ein steiniger Weg ist, ein schwerer Weg ist, dann danken wir Gott und gehen diesen Weg niemals zurück. Niemals zurück. Amen.